wir haben eine unfassbar süße Kritik bekommen, Feedback zu unserer Hip-Hop-Folge. Da hat die Person geschrieben, hallo ihr süßen Mäuse, ich küsse euer Herz. Aber zur letzten Folge, kurdische Präsenz, ging schon viel früher los mit Azad und dann Khatar. Haftbefehl war eh nie stabiler Kurde. Deswegen Shoutout und gerne mal eine Spezialfolge nur zum Thema Kurden und Albaner im Rap. Danke.
Also erstmal bin ich auf jeden Fall for the Connection von Kurden und Albaner im Rap so. Alle haben mich gerade angesehen, weil alle wissen, mein Heart is broken, denn ich bestehe aus Haftbefehl-Theorie und Kurdistan. Das wird eventuell meine Bio irgendwann. Aber egal, wer diese Person ist und dieses Kommentar geschrieben hat, hat leider recht. Haftbefehl hat nicht so stabil zu Kurdistan gestanden wie jetzt Azad oder Khatar. Khatar ist auch merkwürdig. Er hatte mal so ein hiphop.de-Interview, damals als Rojava so in der linken Bubble, im deutschen linken Bubble so groß geworden ist und irgend so ein Hip-Hop- Chefredakteur, ich weiß nicht, von hiphop.de, hat dann ihn gefragt, ja, hier, was hältst du dann von Rojava und all so ein Kram? Und Khatar dann nur so, ja, ich stelle mir so Kurdistan vor und ich bin dann so der König. Und ich habe so gedacht, what the fuck?
Was vollkommen based ist. Ja. Was vollkommen based ist.
Aber es ist einfach witzig, unabhängig davon, dass so einfach er so Khatar ist und seine Mutter einfach Soziologin ist und so voll die so pretty woman ist einfach und so eine super krasse Soziologen, die auch so gekämpft hat eine Zeit lang.
Aschegül guckt mich schon so an und sagt so, wann möchtest du dich outen? Natürlich habe ich diesen Kommentar vollkommen verschwitzt, frisch vom Fahrrad abgestiegen, abgelassen. weil mein Körper besteht aus Albanien, Kurdistan und Little Grind. Ich glaube, Hafti hatte auch mal etwas mit, ich jage Bossis mit dem irgendwie Messer oder Butterfly durch... Ja. Offenbach, irgendwie sowas, aber ja, bei Khatar war auch immer so Kurdistani, also er ist ja aus Rushalat, also iranisch besetztes Kurdistan und er hat ja auch sowas, ich pumpe Hosan Serhat im Aventador zum Beispiel, hat er so gedroppt und das ist halt sehr berühmter Bakuri-Sänger, also ein Kurde aus dem türkisch besetzten Teil oder zum Beispiel bei Izda hat er gesagt, support YPG, meine Passion während einer BMW-Observation oder sowas. Und er hat immer Bezug darauf genommen und das habe ich halt gefeiert und was ich auch gefeiert habe, ist, dass halt Azad und Khatar kommen halt beide aus Sinna und das ist eine Stadt, die so in der Nähe ist zu dem Gebiet, wo ich so herkomme und wir reden so denselben Dialekt und ich habe so bei jeder Gelegenheit versucht, einfach supportive zu sein. So Azad hatte so eine bisschen struggling Zeit, als ich so in meiner Teenie-Zeit war. Und dann weiß ich noch, er hatte einmal so einen richtig Billo-Auftritt in irgendeinem so Fastfood-Restaurant in Mannheim. Und ich war sofort so, ja, ich supporte es und habe so Flyer verteilt dafür. Und alle kamen so, das da, Alter, Azad ist voll out. Und ich war so, er ist nicht out. Er ist nicht out. Er hat das erste Mal released, als ich geboren bin. Sei leise, so. Und Khatar genauso, wir lieben es einfach, stabil. Und ich glaube, das hat so viele KurdInnen aus der Reserve rausgelockt.
Aber eine Sache noch, was Hafti auch gemacht hat auf dem Russisch Roulette-Album, Biji Biji Kurdistan, ich mach's auf die Babu-Art.
Ja, das ist wahr. Ja, das reicht mir aber nicht.
Hat Azad nicht dann irgendwann diesen Song mit diesem Kinderchor aufgenommen?
All for One.
All for One.
Ja, diese Hitler-Jugend-Ästhetik.
Ja. Ich kenne diesen, also ich weiß nicht, wie alt ich war, als dieser Song rausgekommen ist, aber ich habe den auf jeden Fall gefühlt damals und fand das richtig geil. Aber das wurde dann so appropriated von so Corona-Leugnern, glaube ich, auf TikTok. Ja. Ne?
Ja. Es ist Zeit, dass sich einiges ändert hier, ja. Denn ihr habt leider wenig bewegt.
Ja. Lass uns kämpfen, dass hier einiges besser wird. Ansonsten ist es für uns alle zu spät.
Nee, nee, nee.
Jetzt sind wir da und machen das Ding für euch, denn die Zukunft liegt in unserer Hand. Aber heilig kommen
wir
das genau.
Stehen hinter euch.
Genau.
Alle für ein und all for one.
Ja, Mann.
Du hast es geschafft. Echo, die Leute reden wieder von dir, nachdem sie dachten, du wärst weggaufen davon und krepiert. Es ist zu emotional, ich bin ganz ruhig, rational. Ich heb weg zu dem anderen und sag's dir noch einmal.
Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Don't Read Theory. Ich bin Aisha Gül.
Und ich bin JD Vance.
Heute sind wir im Studio mit zwei großartigen Gästen. Und zwar begrüße ich sehr herzlich Dastan Yasim und Ferda Berse.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Wir werden heute über innermigrantischen Rassismus und die türkische Rechte sprechen mit den beiden. Und bevor wir direkt ins Gespräch reinstarten, möchte ich die beiden kurz vorstellen. Felda ist Soziologin und Gewerkschafterin und beschäftigt sich mit kritischer Geschlechter- und Ethnizitätsforschung. Sie hält super interessante Vorträge, zum Beispiel zu sexueller Kriegsgewalt und Verschwörungsideologien und Feindbilder, insbesondere über Jesidinnen und Islamismus. Hi Felda.
Hi Aishige, danke dir.
Wir beide kennen uns ja schon etwas länger, seit 2018 auf der Drift-Konferenz in Marburg. Dort hast du das Podium damals moderiert mit Koschka Linkehand, Nina Hadi und Jutta Ditfurth.
Ja, es war eine Erfahrung.
Genau. Und jeder, der Felda da auf dem Podium mitbekommen hat, war instantly von ihrem Charme und Humor und ihrer Expertise überzeugt. Genau, dann unsere...
Das freut mich.
Dann mit uns heute in der Folge Dastan Yasim. Sie ist Politikwissenschaftlerin und hat promoviert zu der pro-demokratischen politischen Kultur von Kurdinnen in den Gebieten der Türkei, Syrien, Irak und im Iran. Dastan, in einem Interview hast du mal erklärt, dass die Motivation zu deinem Promotionsthema war, in Zeiten, wo sich die Forschung über den Mittleren Osten meistens eher auf autokratische Systeme fokussiert, du dich quasi auf das in den Vordergrund bringen wolltest, dass Menschen und Gruppen sich trotz aller Schwierigkeiten und der Gewalt, der sie ausgesetzt sind, trotzdem für die Demokratie und Freiheit entscheiden. Genau, das fand ich sehr inspirierend.
Dankeschön. Ja, just believe in universalism, believe in people making their decisions and choosing to do what they do. Ha, ha, ha.
Und da hast du die Motivation zu deinem Promotionsvorhaben so schön auf den Punkt gebracht und diesen Spirit, dieses nicht trotz allem, nichtsdestotrotz, den versprühst du quasi auch in deinen Vorträgen und deinen Analysen. Und tatsächlich im Don't Read Theory Discord wurdest du häufig auch genannt als so positiv, also als so Bezugsperson, also positiver politischer Einfluss von Leuten, also voll häufig im Discord wird immer so, ja, das dann, ja, Sim, ich habe das bei ihr gelesen und
That's
so weiter.
I mean, thank you Jesus, dass Menschen meine Dinge lesen. Ich dachte, es sind immer nur Twitter-Zitate, die irgendwie in irgendwelchen Camera-Rolls als Screenshots noch so verwelken, aber danke, dass ihr Dinge lest, Leute. Wir lieben das.
Schön, dass ihr da seid.
Ja, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Genau, wir würden gerne einsteigen mit so ein bisschen einem aktuelleren Thema auch. Ich weiß nicht, interessiert ihr euch für Fußball?
Ich bin für immer verliebt in Diego Simeone.
Als bei FIFA 98 der Ball in der Halle von Simeone über Bande Seitfallzieher genommen wurde.
Ach, ach, ach, was für ein krasser Dude.
Ja. Also Fußball ist nicht so mein Ding, aber ich setze mich politisch damit auseinander. Und das Einzige, was cool war in meiner Kindheit, war Kickers. Und manchmal, wenn ich traurig bin, gucke ich mir heute noch Kickers an. So.
Oh ja.
Ja, voll. Tsubasa. Ja. Und
ja, ich darf auch nicht mit euch über das Sportliche der EM reden. Möchte ich auch nicht, weil die EM nicht so schön ausgegangen ist für mich. Stattdessen gab es ja auch politisch viel, was bei der EM passiert ist. Zum Beispiel hat Miri Demiral, ein Verteidiger der türkischen Nationalmannschaft, nach dem Achtelfinaltriumph gegen Österreich den Wolfsgruß gezeigt, woraufhin dann im Viertelfinale bei der Hymne im Stadion auch einen Haufen Fans den Wolfsgruß gezeigt haben. Ich glaube, generell gab es viele Bilder von Autokorsos, Public Viewing, sonstigen öffentlichen Auftreten von türkischen Fans, die den Wolfsgruß gezeigt haben. Und gleichzeitig gab es da auch, als es dann mal Kritik von deutscher Seite gab, von deutschen Behörden, gab es auch sehr viel Beschwichtigung. Zum Beispiel hat das türkische Außenministerium gesagt, die Reaktionen der deutschen Behörden gegenüber Herrn Demiral sind selbst fremdenfeindlich. Und außerdem gab es, glaube ich, noch viele Verherrlichungen des türkischen Angriffskriegs, auch gegen Rojava immer wieder in Gesängen. Und nicht zuletzt wurde ein 67-jähriger Kurde, Said T., bei einem türkischen Autokorso in Berlin tödlich verletzt. Wie habt ihr denn so die ganze EM mitbekommen, insbesondere im Kontext der türkischen Fans und der nationalistischen Ergüsse, die da passiert sind und der faschistischen Ergüsse, wenn man auch so sagen kann?
Ja, also es war einfach das Motto von unserem Herausgeberwerk. Es war doppelt unsichtbar. Wir haben uns halt die ganze Zeit, also nicht nur wir als kurdische Community, sondern auch viele armenische Freunde, als syrische Freunde, Pontos griechische Freunde, die diese ganzen Aufläufe gesehen haben. Wir haben halt alle einfach Angst gehabt. Also wir mussten einfach wochenlang unser Leben an Tagen, in denen die Türkei gespielt hat, wirklich danach richten und mussten aufpassen, dass wir zu diesen Zeiten nicht irgendwo draußen sind, nicht erkennbar kurdisch sind und da einfach keine Probleme haben können. Und ich weiß noch, also meine Eltern machen sich in letzter Zeit eh sehr viel Sorgen, wenn ich irgendwie irgendwelche politischen Formate mache. Und ich war gerade, ich glaube, das war sogar das Viertelfinalspiel, war ich gerade in Mannheim. Und mein Vater ruft mich an, der eigentlich schon vieles gewöhnt ist, und sagt, bitte komm nach Hause, bitte komm vor 21 Uhr nach Hause, bevor das Spiel anfängt, ich habe Angst. Und ich fahre nach Hause. Und hinter mir sind so Leute schon von den ersten Autokorsos mit so Türkei-Flagge drauf, die mir auch so von hinten langsam so auffahren und so gucken und keine Ahnung was. Und ich dachte mir so, ja, weder die deutsche Gesellschaft hat ein Bild davon, dass das nicht einfach harmloser Patriotismus ist, sondern dass das actually gefährlich ist. Und auf der einen Seite haben halt super viele migrantische Communities gar kein Bild davon, wie gefährlich diese öffentlichen Aufmärsche und auch dieses Aufplustern von Aggression ist. In Mannheim bei der letzten EM zum Beispiel, als die Türkei beim ersten Spiel schon rausgeflogen ist gegen Italien, hat jemand ein türkeistämmiger Mensch einen Italiener abgestochen. Das ist, soweit ich weiß, auch beim Wasserturm gewesen. Und deswegen, das ist das Motto leider.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Bei mir war es genauso. Also ich habe ja eingangs schon gesagt, dass ich eigentlich mich überhaupt gar nicht über Fußball interessiere. Also ich schaue es nicht. Ich habe auch kein Fieber, wenn so EM, WM oder Champions League in dem Sinne ist. Und tatsächlich habe ich aber immer gecheckt, wann die Türkei spielt, damit ich in der Zeit dann zu Hause bleibe, weil halt es einfach mir zu, also nicht nur weil ich, also nicht nur weil ich Sorge hatte, dass irgendwas passiert. So in Hannover ist ja auch eine große türkische Community, die da lebt und auch Anlaufstelle für so an bestimmten Orten für graue Wölfe. Dazu gab es auch eine Reportage schon. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen in Hannover tatsächlich. Und aufgrund dessen war ich eigentlich meistens zu Hause. Und ja, ich habe das als sehr bedrohlich wahrgenommen und ich fand es auch krass. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass die breite Gesellschaft, weil ja aufgrund des Zeigen des Spielers mit dem grauen Wolfe-Zeichen, dass dann Menschen irgendwie in der breiten Gesellschaft mal verstanden haben, okay, das, was jahrelang auch so von so auch einer linken Bubble auch immer gesagt wird, ja, dass es ja auch super nationalistisch ist und Fußball halt extremst politisch ist. Ne? Also es ist ja etwas, Detlef Clausen, das ist ein Soziologe, der beschreibt auch sozusagen Fußball als großes soziales Phänomen weltweit und beschreibt halt einerseits, ist es so krasses Phänomen, weil in einer Gesellschaft, wo wir halt leben, wo es ganz viele Ausschlüsse gibt, Bildungsausschlüsse im Kapitalismus, aber auch Teilhabeausschlüsse, das ist halt in einer Klassengesellschaft, wo wir auch teilweise uns noch bewegen drin, halt das einzige Mittel ist, wo man halt eine Teilhabe hat, egal aus welchem sozialen Milieu oder aus welchem Bildungsbürgertum oder kommst. Und gleichzeitig hat das so diese Teilhabe und den Ausschluss und darin verwirkt sich auch so in diesem Gesellschaftsbild halt alles, was auch drin ist. Also sowas wie zum Beispiel Nationalismus, Armut, Faschismus, Freude und das ist halt ein Ausdruck einer Gesellschaft und dann ist es auch klar, dass sich darin auch natürliche faschistische Tendenzen zeigen, wenn Nationen gegeneinander antreten, wo Nationen ja auch Ausschlüsse tatsächlich haben und dann in einer kompetitiven Logik, genau, und ich hatte so den Eindruck, dass gesellschaftlich, also auch in der neoliberalen oder auf jeden Fall in der Medien, die gerade gezeigt wird, dass zum ersten Mal Leute auch verstanden haben, dass da so krass rechte Tendenzen auch tatsächlich drin sind, auch von Fans und aber auch von Spieler und Spielerinnen tatsächlich. Spieler vor allen Dingen.
Ich hatte auch dieses Jahr so das Gefühl, dass bei mir so in meiner Provinz im Umfeld auch zum ersten Mal auch so Alman-Linke Angst hatten vor türkischen Fans, weil beim Autokorso sind die halt immer in das eher studentisch linke geprägte Viertel gefahren und das war wirklich dann auch das so, ja, vor allem Flinterpersonen, aber halt auch eben so deutsche Flinterpersonen irgendwie dann auch angefangen haben zu checken, wann diese Spiele stattfinden, um auch zu wissen, wann diese Autokorse sind, um halt eben nicht dummerweise gerade auf der Straße zu sein während dem Autokorso. Und ich glaube, das war auch so eine neue Dimension, wo auch so ein Bewusstsein für so türkischen Nationalismus über die EM gekommen ist dieses Jahr.
das dann, du hast es schon angesprochen, das Herausgeberwerk, in dem du und Felder beide einen Artikel zu beigesteuert habt. Die Publikation nennt sich eben Doppelt unsichtbar, innermigrantischer Rassismus in Deutschland und die organisierte türkische Rechte. Das hat die Amadeo-Antonio-Stiftung in Kooperation mit Kurt Akat, dem kurdischen AkademikerInnenbund, rausgebracht. Und ich finde, dass es hätte zu keinem, also es wurde 2 Wochen vor der EM, hattet ihr die Auftaktveranstaltung im Gorki-Theater. Wie eine Vorhersehung ist diese Publikation erschienen. Im Sinne von türkischer Rechtsextremismus, türkische Nazis ist eine ständige Gefahr, also da braucht es keine Vorhersehung, aber dass es eben so sich zuspitzt. Und wir möchten ja heute auch angelehnt an eben dieses Herausgeberwerk mit euch beiden sprechen, aber genau nochmal dann die Frage in dem Kontext von den Geschehnissen vor kurzem, aber auch die ganze Geschichte, also auch von türkischem Rechtsextremismus in Deutschland. Was bedeutet doppelt unsichtbar für euch?
Für mich bedeutet einfach doppelt unsichtbar, dass wir von der, also als eine deutsche Mehrheitsgesellschaft, weil es gibt ja auch Mehrheitsgesellschaften, die nicht deutsch sind, wie zum Beispiel die türkische Community oder die halt sozusagen in Deutschland auch als migrantische Community wahrgenommen wird. Und von der Mehrheitsgesellschaft, also wenn ich spreche jetzt gerade davon, dann meine ich vor allem die deutsche Mehrheitsgesellschaft, alle migrantischen Personen, die als das verortet werden, wenn wir nach einem phänotypischen Rassismusbegriff gehen, halt verortet werden als eine große türkische Community, alle sind Türkinnen und Türken, und dann kommt als nächstes der Aspekt so, ja, alles werden subsumiert zu einer großen Uma, als alle wären Muslime vermeintlich, und in diesem Rahmen erlebt man sozusagen, also man wird einfach sozusagen reduziert auf ein migrantisches Sein, was man gar nicht ist zum einen, und zum anderen erlebt man so in dieser doppelten Unsichtbarkeit, ist man sozusagen diesem Rassismus ausgesetzt in der deutschen Mehrheitsgesellschaft, aber der größte Rassismus, den eigentlich Menschen erleben, die in so einer doppelten Unsichtbarkeit stecken oder in eine doppelte Minorität, also Minderheit angehören, wie zum Beispiel Kurden oder Jesidinnen, in ihren Herkunftsgebieten, die Kurdinnen, aber auch die Jesidinnen, waren ja schon mit Rassismus konfrontiert und mit Unterdrückungsmechanismen und Genoziden durch ihre Herkunftsgebiete, den Ländern, also Irak, Syrien, Türkei und Iran. Und insbesondere die Türkei hat mit ihrer historischen Geschichte nochmal einen krasseren genozidalen Prozess an Kurden ausgeübt. Und diese Alltagsrassismen werden von dieser Migrationsgesellschaft mit hierher getragen und weiter ausgetragen. Und das haben in meiner Generation, habe ich das einfach nur so im Alltag erlebt, so mit, wenn man auf Türkinnen getroffen ist, die dann sofort nach deiner Herkunft fragen oder sofort, also literally das Erste, was sie tun, sie glauben, alle sind einfach so Türken, auch die türkische Migrationsgesellschaft, weil sie reden als Erstes mit dir türkisch. Und wenn du nicht sagst, dass du türkisch kannst, ist das Nächste, was sie, also insbesondere bei mir, mal fragen, ja, dann bist du Iranerin, so. Und dann sage ich halt nein. Und dann fragen sie, woher meine Eltern kommen. Wenn du sagst, ja, meine Eltern kommen aus der Türkei, dann wissen sie schon ganz genau. Und auch wenn sie sagen, fragen so aus welchem Gebiet. Und der erste Spruch, der dann danach kommt, das kann halt jede Kurde oder Kurde sagen, ist dann, Mensch ist Mensch. Und du weißt ganz genau, was das bedeutet. Ja, warum musstest du jetzt betonen, dass ich auch ein Mensch bin? So,
ich dachte, also, ich bin ein Golden Retriever.
Ja, genau. Und deswegen ist dieses Mensch ist Mensch auch so, wenn das Leute so in ihrem Friedensbewegungsmodus sind, immer so, ja, Mensch ist Mensch. Und du denkst, ja, für einen Kurde bedeutet aber Mensch ist so ein rassistischer Begriff teilweise, also für uns. Genau, das ist für mich halt einfach doppelt unsichtbar, weil insbesondere in dieser Migrationsgesellschaft und in der Szene, die so antirassistisch unterwegs ist, hat auch, wollen mit allem sich auseinandersetzen und wollen lernen und übernehmen dann halt sozusagen positive rassistische Momente, wo sie dann sozusagen dich gar nicht, deine Geschichte gar nicht kennen. So. Also sie wissen nicht, was die Kurden erlebt haben oder Assyrer oder Armenier oder Jesidinnen durch arabische oder türkische Muslime unter anderem. Und das ist für mich doppelte Unsichtbarkeit in einer deutschen Gesellschaft.
Ja, ich finde, das ist ein voll wichtiger Aspekt auch mit dem Historischen, weil das Ding ist ja, dass ich meine, der Beginn dieser systematischen Unsichtbarkeitmachung ist eben die Gründung der Nationalstaaten im Mittleren Osten und damit zusammenhängend die Verleugnung jeglicher Geschichte, die eben nicht türkisch, arabisch, iranisch ist und eben nicht muslimisch ist auf der anderen Ebene. Das ist so ein bisschen generell die Matrix, könnte man sagen, anhand der irgendwie Geschichtsschreibung passiert. Und das ist halt wichtig zu sehen, ist, dass Deutschland, so wie viele andere westliche Länder, Teil dieser Architektur, dieser Nationalarchitektur, kolonialen Architektur, Sicherheitsarchitektur ist, die im Mittleren Osten zusammen mit den Hegemonien des Mittleren Ostens aufgebaut wurde. Also man braucht nichts so zu tun. Ich meine, bei einigen Leuten könnte man meinen, dass die Probleme im Mittleren Osten erst 1948 angefangen haben, was witzig ist. Was war davor los? So, da war nichts oder keine Ahnung. Und die Ironie ist, dass sie da zum Beispiel immer davon reden, okay, dann sind die Briten gekommen und haben dann doch erlaubt, dass ein Israel gegründet wird, aber dass dann darüber nicht geredet wird, dass irgendwie diese Nationalgründung, Nationalstaatengründung, die sie dann legitim finden, zum Beispiel die Gründung von Syrien oder Irak oder der Türkei, bedeutet hat, dass eben Kurdinnen und Kurden nicht nur kein Land haben, sondern dass sie massenhaft getötet, deportiert, exekutiert wurden. Der Fluchtgrund, nämlich, dass unsere Existenz komplett aktiv militärisch vernichtet und auch wissenschaftlich vernichtet wurde, dass unser Lebensgebiet als nicht existent dargestellt wurde und dass wir dann eben deswegen oder eben unsere Vorfahren geflohen sind, dass das alles einfach komplett einmal unsichtbar gemacht wird und dass das der große Unterschied ist zwischen Leuten wie uns in der Migrationsgeschichte, Migrationsgesellschaft und Leuten, die sagen können, hey, ich bin aus diesem und diesem Land hergeflohen, weil da gab es dieses und dieses Regime und deswegen konnte ich da nicht bleiben. Das ist der große Unterschied und das ist diese Unsichtbarmachung und deswegen muss man da wirklich darüber reden und auch grundsätzliche Kategorien in Frage stellen, mit denen man über den Mittleren Osten redet.
Das ist ja auch in deinem Text das dann, wo du auch so ein bisschen dieses Mensch ist Mensch, diesen falschen Universalismus, könnte man auch so ein bisschen sagen, der so ein bisschen sagt, okay, wenn wir einfach nicht mehr, keine Herkunft mehr sehen, dann ist das Problem des Rassismus gelöst. Das greifst du ja in deinem Text auch eben explizit an und ich fand da auch eben dieses, nochmal diese Gegenüberstellung so, selbst Menschen, die als GastarbeiterInnen gekommen sind, sind nicht aus den gleichen Gründen gekommen. Für die einen war halt eben das Gastarbeiteraustauschprogramm eine Möglichkeit, um aus genozidalen Verhältnissen zu fliehen, aus Verhältnissen, in denen sie rassistisch ausgegrenzt werden. Und diese Unterschiede nicht einfach verschwinden, nur weil man in Deutschland dann Gastarbeiter ist. Zudem gibt es ja auch Leute, die nicht als Gastarbeiter gekommen sind, was auch noch so ein Fakt ist.
Ja, ich finde gerade in diesem Zusammenhang zu der Gastarbeiterinnenzeit, also insbesondere durch dieses Anwerbeabkommen mit der Türkei, was ja 1976 gab, worauf das dann schon angesprochen hat, so dass Menschen, die hatten dann auch, also Kurdinnen und auch Jesidinnen, die aus den kurdischen Gebieten in der Türkei sind, hatten dann die Möglichkeit mit diesem Anwerbeabkommen nach Deutschland zu kommen und zu arbeiten. Es gab ja das, als am Anfang war ja dieser Gedanke, ja, die Gastarbeiterinnen kommen und gehen dann zurück und das hat sich dann halt verselbstständigt, dass es nicht so war und dann gab es ja das Recht auf Familienzusammenführung und vielen wurde das ja auch verwehrt, auch für jesidischen Familien und kurdischen Familien und jesidische Familien mussten dann dieses Recht auf Familienzusammenführung dadurch erkämpfen, nicht unter diesem Deckmantel, sondern haben dann tatsächlich angefangen, sich zusammen zu, und das ist auch wieder so ein anderer Ding, was so ein Selbstorganisierungsprozess ist, den halt zum Beispiel Personen, die halt aus den Nationalstaaten kommen, wo sie selbst unterdrückt haben, also ethnische Türken oder ethnische Iran und Iranerinnen und so, die kennen es gar nicht aus diesem Unterdrückungsverhältnis in eine Selbstorganisierung überzugehen. Und das taten Jesiden tatsächlich, haben sich damals, ohne tatsächlich so gut die Sprache zu sprechen und teilweise auch bei Jesiden und auch Kurden, die keine krasse Schulbildung hatten, weil sie so in der Türkei, weil sie aus der Türkei, den Gebieten an den Rändern der Gesellschaft in so kleinen Dörfern gelebt haben. Manche sind gar nicht zur Schule gegangen, manche konnten, da wurden gerade erst in den 50ern, 60ern Schulen in diesen Dörfern gebaut und konnten dann bis zur 4. Klasse gehen. Und die haben es dann geschafft, sich selbst zu organisieren, Deutsch zu lernen, sich Anwälte und Anwältinnen zu suchen, teilweise mit Bussen nach München zu fahren, vor dem Gericht darüber zu sprechen und zu erzählen, dass sie als Jesidinnen unterdrückt werden dort und dann auch politisches Asyl brauchen und dann mit dem Asylverfahren tatsächlich dann, obwohl sie als Gastarbeiterin hier waren, dann geduldet wurden oder dann auch letztendlich dann ihren deutschen Pass irgendwie über die Jahre hinweg gekriegt haben. Und das ist ein ganz anderer anderer Struggle als zum Beispiel Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, deren Familiengeschichte darauf beruht, dass es das Recht der Familienzusammenführung gab. Und das wird halt auch nicht thematisiert, dass sie auch in dieser Unsichtbarmachung in Deutschland nochmal innerhalb dessen auch nochmal ganz andere Struggles haben als Familien, die halt migrantische Personen sind, die als einfach als Gastarbeiterin an der Arbeitsmigration hierher gekommen sind.
Nur um kurz festzuhalten, warum ist dieser türkisch-kurdisch-deutsche Komplex so wichtig? Erstens, die größte türkeistämmige Migrationsgesellschaft lebt in Deutschland. Zweitens, die größte kurdische Exilgemeinde und auch jesidische Exilgemeinde lebt in Deutschland. Und dieses Zusammenspiel zwischen Deutschland und Türkei ist sehr spezifisch. Und ich glaube, das zu verstehen, hilft uns auch zu verstehen, warum bestimmte Diversity-Konzepte und auch so eine Homogenisierung von Migrationscommunities überhaupt nichts bringt und schlicht und ergreifend Hierarchien und wirkliche koloniale Zusammenhänge in den Hintergrund drängt. Erstens, zwei der Kurdistan besatzenden Länder sind ehemalige Imperien. Die Türkei war das Osmanische Reich, der Iran war das Safavidische Reich beziehungsweise das Persische Reich über sehr, sehr lange Zeit hinweg. Das sind nicht irgendwelche Länder, das sind Imperien. Das sind Imperien, die Sklaverei betrieben haben, die expansionistisch waren, die Grundannahme haben, dass es vollkommen legitim ist, dass sie sich verbreiten. Und das ist erstmal unglaublich wichtig im Hintergrund zu behalten. Das andere in diesem ersten Punkt, in dieser ersten Säule ist, dass die Türkei und Deutschland, damals das Deutsche Kaiserreich, explizit zusammengearbeitet haben. Und die, wirklich die Krisenzeit des Osmanischen Reiches, ist so aufgefangen worden vom Kaiserreich. Dazu muss man wissen, Ende des 19. Jahrhunderts hat das Osmanische Reich ganz krasse Probleme gehabt, was seine Institutionen, seine Effizienz angeht, was auch sein Budget angeht. Und es ist Deutschland gewesen, was eben dem Osmanischen Reich zu Hilfe gekommen ist. Natürlich mit dem Gedanken, einen starken Partner am Bosporus zu haben, beziehungsweise im Mittleren Osten zu haben, der für den aufkommenden Ersten Weltkrieg ein Partner sein kann. Dazu muss man nochmal die Leute daran erinnern. Ja, das Osmanische Reich war Teil vom Ersten Weltkrieg und zwar auf der deutschen Seite. Deswegen ist es wichtig zu sehen, dass es da eine koloniale und imperiale Zusammenarbeit gegeben hat. Und das finde ich ja auch so krass. Im antirassistischen Diskurs in Deutschland haben sich einige Gestalten entwickelt, die allen Ernstes dasitzen und diese Geschichte whitewashen, indem sie behaupten, ja, das ist eine Zeit gewesen, in der irgendwie die moderne Islamophobie ausgedividiert wurde oder aus. Das allererste, die allererste Assoziation, die diese Zusammenarbeit in einem hervorlösen sollte, ist die mit der Bagdadbahn und schlussendlich mit dem Armenier-Genozid. Denn dieser Armenier-Genozid, dieser große erste industrielle Genozid, der auch nachweislich für Hitler eine Inspiration für den Holocaust gewesen ist, ist nur möglich gewesen wegen der technischen, finanziellen und infrastrukturellen Hilfe des Deutschen Kaiserreiches mit der Türkei. Die zweite Säule dieser Sache ist, als eine der wenigen Migrationsgesellschaften hat die dezidiert sich als türkisch identifizierende Community in Deutschland ein Land hinter sich, was nicht irgendein Land ist, sondern ein postimperiales NATO-Land. Die Türkei ist 3 Jahre vor Deutschland Teil der NATO gewesen, ist ein unglaublicher militärischer Player und nicht nur das. Die Türkei hatte von Anfang an während dem Gastarbeiterprogramm eine dezidierte Strategie, wie die Bevölkerungsgruppe dort weiterhin treue Türkinnen und Türken bleiben. Ihr Motto ist gewesen, werde Deutscher, bleibe Türke. Das ist nicht bei jugoslawischen oder ehemalig jugoslawischen Communities passiert. Das ist nicht bei griechischen Communities auf diese Art und Weise passiert. Das ist schon gar nicht bei staatenlosen Communities im Sinne von, sie werden nicht wirklich geclaimed von den Staaten, aus denen sie kommen, wie zum Beispiel Romnia und Sintize oder KurdInnen, auf irgendeine Art und Weise passiert. Und das muss man auch einfach verstehen. Die Leute machen nicht das, was sie machen, einfach so, sondern da steht ein Staat seit Jahrzehnten dahinter und hat eine konkrete politische Architektur, wie das Ganze zusammengestellt wird, was der Job von diesen Leuten ist. Diese Leute haben eine staatliche und transnationale Rolle, die sie sowohl für Deutschland als auch die Türkei spielen. Und der dritte Punkt, was diesen Zusammenhang Deutschland und die Türkei angeht. Deutschland und die Türkei haben nicht nur unglaublich viel miteinander zusammengearbeitet, weil Deutschland und Türkei auch danach während dem Kalten Krieg Verbündete gewesen ist und Deutschland und die Türkei eine ganz gezielte antikommunistische Migrationspolitik gefahren haben, die auch massiv darin bestand, kurdische Personen und linke Personen aus dem Türkei-Kontext zu unterdrücken, sie zu kriminalisieren und migrantische Partizipation zu kriminalisieren, sondern Deutschland hat fast ausnahmslos nicht nur mit fast allen Ländern, die Kurdistan besatzen, zusammengearbeitet, sowohl mit der Monarchie des Iran unter dem Schah als auch später unter der Islamischen Republik, wo ein Helmut Schmidt schon für eine Normalisierung gesorgt hat, nicht nur mit dem Irak unter Saddam Hussein, wo nachweislich Deutschland Giftgas in den Irak gesendet hat, sondern der allergrößte Witz an diesem Land ist gewesen, dass dieses Land während dem Kalten Krieg geteilt war. Das heißt, Ost- und Westdeutschland konnten beide ihre Shenanigans im Mittleren Osten machen, was dazu geführt hat, dass teilweise an einigen Punkten West- und Ostdeutschland jemanden wie Saddam Hussein unterstützt haben. Deswegen muss man verstehen, dass auf diesen drei grundsätzlichen Säulen erstmal die perfide Logik dieser deutschen Liebesgeschichte mit der Türkei und mit allen Besatzern Kurdistans, das als kolonial zu verstehen ist. Und deswegen ist ein Ausverhandeln dieser doppelten Unsichtbarkeit als etwas Gewolltes, als etwas Systematisches, keine Spalterei und es ist auch keine Identitätspolitik auf irgendeine Art und Weise, sondern das ist der wirkliche Blick auf die koloniale Geschichte von Deutschland im Mittleren Osten im Kontext seiner eigenen Migrations-Communities.
Du hast es komplett auf den Punkt gebracht. Also, dass eben die Dynamiken hier in Deutschland in der postmigrantischen Gesellschaft nicht allein nur damit zu erklären sind, wie der deutsche Staat und die deutsche Gesellschaft auf irgendwie hierhin Migrierte wirkt, sondern dass eben so geopolitische, außenpolitische und historische Prozesse da mit einbezogen werden und es deshalb diesen sehr und deshalb ist es so wichtig, diesen deutschen Kontext und diese deutsche Geschichte eben in den Fokus zu fassen und sich eben zu fragen, welches Interesse kann so ein Staat wie Deutschland haben, mit eben türkischen Nazis zusammenzuarbeiten, mit der DİTİB, der dem Ableger der türkischen Religionsbehörde hier in Deutschland. Welche Interessen kann ein bürgerlicher Staat haben, quasi türkische Nazis oder eben andere nicht-deutsche Nazis eben zu hofieren?
Du hast gerade auch die Besonderheit der Staatenlosigkeit angesprochen. Das ist auch in deinem Text, Ferda, taucht das auch auf. Sie, also damit meinst du Jesiden, aber auch Kurdinnen stehen vor dem Problem, keinen Nationalstaat zu haben, der gewissermaßen als Kooperationspartner für ihre Interessen oder für den Schutz gegen Rassismus in die Diaspora eintreten könnte. Kannst du oder könnt ihr beide da noch so ein bisschen konkret ausführen, was da die Besonderheit eben ist im Vergleich zu so einer türkischen Migrationsgesellschaft?
Stassan hat das ja schon ausgeführt, dass der Iran, die Türkei ja Nachfolgestaaten sind von großen imperialen Mächten. Und wir müssen einfach bedenken, dass gerade auch, wenn sich das zeigt in so Geschichtsschreibung, dass es ja auch immer, frei nach Walter Benjamin in seinen Geschichtsthesen, ja immer eine Geschichtsschreibung der Sieger und Siegerin ist. Das bedeutet, nur sie hatten die Chance, über einen zu schreiben und was sie schreiben wollten. Und das Ding ist, dass auch insbesondere bei den Jesiden es immer grundsätzlich war, dass es halt auch Imame waren, die im 11. oder 12. Jahrhundert, da sind die Jesiden zum ersten Mal in der Literatur aufgetaucht, über Jesiden geschrieben haben und sie als sogenannte Teufelsanbeterinnen beschrieben haben, was sich halt durchgesetzt wurde und was halt auch, und das ist halt nämlich die Sache, wenn Staaten miteinander kooperieren und Ethnologen in ein anderes Land kommen und die ersten Kontakte suchen und so. Und dann treffen sie natürlich auf Menschen, die halt in der Infrastruktur gut verankert sind. Und wenn Menschen, die halt marginalisiert sind in diesen Staaten oder auch damals waren es noch keine Staaten, trotzdem aber marginalisiert sind, sie nicht auf diese Personen treffen und erstmal mit dem Kolonisator in Berührung kommen und dann auch deren Erzählung übernehmen. Und nur wenige haben sich die Mühe gemacht, tatsächlich in die jesidischen Dörfer zu gehen oder in die kurdischen Dörfer und über sie zu berichten und ethnologisch damit zu arbeiten und darüber zu schreiben. Und diese Geschichtsschreibung wurde dann übernommen und mit zum Beispiel jetzt, wenn wir von Deutschland sprechen, mitgenommen und auch bis heute noch in diesem Buch Tim Thaler, was halt in den 70er Jahren voll das große Ding war in deutschen Schulen, wo es auch Filme zu gibt, die Jesiden als Teufelsbäter dargestellt werden und bis heute noch in diesem Buch, das drin steht.
Ich habe jetzt so eine Assoziation und zwar, es war so ein Running Gag in meiner alten WG, Es gibt ja so Fragerunden auf Instagram und TikTok von so Rappern oder so Migra-TikTokern. Und es kam immer wieder also die Frage, Meinung zu Jesiden. Und ich habe den Kontext nicht verstanden und ich fand das in dem Sinne lustig, so Meinung zu Jesiden. Und dann sollte irgendwie, Jamule hat dann so seine Meinung zu Jesiden kundgetan. Bis ich dann erst eigentlich über die Texte und Vorträge von Felder verstanden habe und dann eben auch... was ich im Genozid an den, dem letzten Genozid an den Jesiden 2014 in Shingal gezeigt hat, eben, dass Jesiden diese Verschwörungs, diese Rolle von in Verschwörungstheorien haben und eben dieses, diese Feindbildfunktion haben und dass diese Frage, Meinung zu Jesiden, darauf abgezielt hat. Aber als ich, also so wenn man das so als Unwissende halt so sieht, ich dachte so, ich fand das halt so. Skurril erstmal.
Ja, genau. Das ist auch der Grund, warum ich auch in dem Buch dann schreibe, ich habe ja noch keinen festen Begriff davon. Ich habe ja erst als so angefangen, darüber zu schreiben, dass ich mich nicht verorten kann unter einem anti-jesidischen Begriff und dass ich das nicht weiß, dass ich da noch auf der Suche bin. Ist es anti-jesidischer Rassismus oder ist es eine Verschwörungserzählung? Weil Teufelsanbeterinnen, vermeintliche, das ist ja nicht etwas, was sozusagen auf, wenn wir von einem rein phänotypischen oder allgemeinen Rassismusbegriff ausgehen, der so rassifiziert ist, sondern das ist auf jeden Fall eine Verschwörungserzählung. Und alle Geschichten, die damit dranhängen, wie zum Beispiel Jesiden sind Teufelsanbeter, sie laufen um das Feuer herum, sie leben alleine und isoliert in den Bergen als Sekte, vermeintliche Sekte. Das, und das sind halt alles Verschwörungselemente, die wir auch aus dem Antisemitismus kennen, die über Jesiden verbreitet werden. Und das Krasse ist ja auch, dass sich daran dieser Freund-Feind-Gedanke zeigt, mhm. weil das was kann das absolut Bösere sein, als in einer Erzählung von, in denen wir leben, wo es den Himmel und die Hölle gibt und Gott gegenübergestellt wird, als Freund gegenüber dem absolut Bösen, den sogenannten Teufel, so nichts Krasseres. Und dann das absolut Böse, und darum zeigt sich das in der Verschwörungserzählung immer wieder, dass das absolut Böse vernichtet werden muss. Und darin zeigen sich das anhand der ganzen genozidalen Prozesse, die Jesiden erlebt haben und nicht nur seit dem 12. Jahrhundert, erst dann wurde über sie geschrieben, auch die Jahrhunderte davor. Es sind unglaubliche Genozide. Und was viele nicht wissen, es wird ja immer vom 74. Genozid gesprochen, aber die 74 ist eigentlich eine symbolische Zahl. Eigentlich ist die 72 eine symbolische Zahl, weil eine 72 ist eine heilige Zahl im Jesidentum. Und da die Jesiden so derartig viele Genozide erlebt haben, sie es nicht mehr mitzählen konnten und einfach dann irgendwann 72 gesagt haben und dann einmal den Bombenanschlag von der Al-Qaida 2007 im Gebiet Kocho, das war der größte Bombenanschlag, den der Staat Irak erlebt hat, der aber an Jesiden durchgeführt wurde. Das wird auch nicht gesagt sozusagen.
Ich habe mich da tatsächlich versprochen. Ich meinte, dass der Anschlag nicht in Kocho passierte, sondern in den beiden jesidischen Dörfern Sebashir Khadir und Tel Azar. Ich habe das verwechselt, weil im Monat August für die Jesiden in ihrer Historie viel geschehen ist. Der Anschlag war zum Beispiel am 14. August 2007, aber am 15. August 2014 geschah das Massaker an den Jesiden in der Stadt Kocho, was ein wichtiger Marker für die Jesiden ist, weil der IS 2014, am 3. August 2014, den Genozid verübte und den Jesiden in den Dörfern im Dorf Kocho das Ultimatum stellte, dass sie innerhalb von 12 Tagen zum Islam konvertieren sollen. Das taten sie nicht und am 15. August geschah ein großes Massaker an den Jesiden, über 600 Männer wurden, jesidische Männer wurden enthauptet, 1000 Jesiden und jesidische Frauen und Kinder wurden dort separiert und verkauft und als Sexsklavinnen gehalten. Und das ist halt ein krasser Moment, weil am 3. August, am 14. August und 15. August, also man merkt, der Monat August ist ein krasser Monat für Jesiden. Aufgrund dessen habe ich das verwechselt, wegen des 14. und 15. Augustes.
Und dann 74 der Genozid durch den sogenannten Islamischen Staat 2014. Und so ist diese Erzählung weitergegangen. Und ich wollte noch darauf zurückkommen und so, was ich sage, dass es keine Nationalstaaten gibt, die, worauf sich Jesiden oder Kurden oder auch andere Minderheiten, die staatenlos sind, nicht beziehen können, ist ja, wir sehen das am besten, als in den 80er Jahren die Militärdiktatur in der Türkei durchgebrochen ist und so 80er, 90er Jahre der Kampf sozusagen der zwischen der Türkei und der PKK dann in den deutschen Medien dargestellt wurde, als wo es sozusagen die Berichterstattung gab über die PKK und über Kurden, zwischen guter Kurde und böser Kurde. Und das wurde alles übernommen von den Nachrichtenagenturen in der Türkei. Das bedeutet, deutsche Nachrichtenagenturen haben sich gar nicht die Mühe gemacht, sozusagen realen Journalismus zu betreiben, Kurden zu befragen und zu erfahren, was da eigentlich los ist, sondern haben einfach die Headliner oder die Sachen von den Nachrichtenagenturen. Also Nationalstaaten arbeiten mit nationalstaatlichen Akteuren und das sind halt Nachrichtenagenturen des deutschen Fernsehens oder des der türkischen Fernsehens. Und da zeigt sich das, wenn man keine Nationalstaat hinter sich hat, dass es schwierig ist, für seine Agenda zu kämpfen in einem System, wo Nationalstaaten für Gesellschaften existieren. Das hat sich erst, diese Berichterstattung hat sich daran geändert, dass Kurden sich hingesetzt haben und dann nochmal, und das wissen viele nicht, so auch Communities gebildet haben und sich selbst organisiert haben und dann diese deutschen Nachrichtenagenturen angerufen haben, so, hey, habt ihr uns eigentlich mal gefragt, was los ist und so? Und dadurch ist das alles ins Rollen gekommen. Und ich glaube, viele Migranten und Migrantinnen, die halt nicht in dieser doppelten Unsichtbarkeit leben, kennen gar nicht zum einen den Struggle in Deutschland zu leben, im Bildungsbürgertum, in die Lohnarbeit zu gehen und gleichzeitig noch gegen sozusagen diese Narrative die und Alltagsrassismen, die halt die Migrationsgesellschaft noch über uns mitbringt, wo Deutsche das teilweise auch übernehmen jetzt mittlerweile. Zum einen, was ich erklärt habe, historisch, indem man das übernommen hat in den Texten und in der Wissenschaft, aber auch in der Schule, wo Kinder jetzt damit konfrontiert werden, dass auch Deutsche sie als Teufelsanbeter bezeichnen. Es hat ja schon seinen Grund, dass TikTok, wie du ja gerade erzählt hast, Aysegül, solche Sachen verbreitet. Ja.
Ich glaube, das ist auch, um nochmal diese EM-Nummer aufzugreifen, weil da ist ja auch genau der Punkt. So, es gibt direkt irgendwie türkische staatliche Stellen, die diesen Wolfsgruß verteidigen, aber es gibt halt eben keine jesidisch-staatliche Stelle, keine kurdische staatliche Stelle, also staatliche Stellen von denen, die unter diesem Wolfsgruß gelitten haben und auch weiter leiden, die eben da so ihren Narrativ machen, sondern es ist so eine selbstorganisierte Community-Arbeit, die diesen Gegennarrativ bringen muss.
Was auch total ironisch ist, Aysegül hat ja gesagt, irgendwie, das wäre so ein bisschen Foreshadowing gewesen. Ironischerweise haben wir als Leute, die in diesem Herausgeberwerk waren, obwohl das zeitlich so nah gelegen ist, im Kontext von diesem Skandal mit Demirel keine einzige Medienanfrage bekommen. Keine einzige Anfrage bekommen, dazu zu reden und unsere Haltung dazu abgegeben. Und das ist auch etwas Konsequentes, nämlich dass in Deutschland ironischerweise es TürkInnen sind, die über graue Wölfe reden, was komplett krass ist. Es ist, als ob man einfach einen kompletten antirassistischen Diskurs in Deutschland hätte, der von irgendwelchen Bio-Deutschen gemacht wird. Und das ist halt auch ein Moment, wo man halt immer wieder merkt, wir machen unsere Arbeit, wir machen unsere Sachen, aber das ist schon staatlich gewollt, dass bestimmte Sachen einfach ignoriert werden, wenn sie aus der kurdischen Perspektive kommen oder die kurdische Perspektive oder kurdische Personen allerhöchstens als irgendwie so eine schreiende Meute an irgendeiner Demo dargestellt werden und nicht dargestellt werden als Menschen, die eine politische Agency haben, die politische Forderungen haben oder sonst irgendwas. Der größte Witz ist ja, dass ja auch gerade bei KurdInnen immer wieder, wenn sie sich zum Beispiel gegen graue Wölfe einsetzen oder gegen türkische Invasion, wenn sie Demonstrationen machen, immer wieder die Headliner kommen, importierte Konflikte, Kurden und Türken schlagen sich, tralala, tralala. Aber dass halt dieser Begriff importierte Konflikte in den Nachrichten fast nur für kurdische Demos verwendet wird und kurdische Partizipation als etwas grundsätzlich Schlechtes dargestellt wird und auch einfach leise gemacht wird, einfach als ein Sicherheitsproblem dargestellt wird und nicht als ein partizipatorischer Moment. Und das ist leider wirklich sinnbildlich für die Situation.
Und also was du ja eben auch sagst, dass zum Thema türkischer Rechtsextremismus werden dann in erster Linie türkische ExpertInnen herangezogen. Und ich glaube, so vielleicht so HörerInnen und des Podcasts können sich das vielleicht gar nicht so vorstellen, aber dann wird dann eben türkischer Rechtsextremismus und türkische Nazis, das wird dann gibt es diese verständnisvolle Art, ja, aber die machen das, weil die ja in Deutschland Rassismus erfahren. Und als ob türkischer Rechtsextremismus und türkische nationalistische Ideologie eine reine Reaktion auf den Rassismus wäre, den man in Deutschland erlebt und ob das, aber dabei ist der türkische Nationalismus und die das, was wir als türkische Identität so generell verstehen, baut ja eben auf diesen genozidalen Prozessen der Unsichtbarmachung einer kulturellen, religiösen Hegemonie auf. Und das muss sich eben nicht nur in, also es äußert sich nicht nur, leider auch, viel zu oft, in dieser extremen Gewalt, in Morden, in Verfolgung hier in Deutschland aus, aber auch in so liberalen türkischen Milieus, in diesen quote-unquote Vorzeige Familien, zweite, dritte Generation Gastarbeiter, die SPD und Grüne wählen, sieht man das. Da gibt es immer eine Irritation, also keine Ahnung, die Leute schulen ihre Kinder ein, lernen dann die Eltern kennen und dann ist dann auch eine Familie mit türkischem Nachnamen und man spricht türkisch miteinander. Und dann kommt aber raus, diese Familie ist kurdisch oder alevitisch, kurdisch, jesidisch, wie auch immer, halt nicht wie angenommen türkisch-muslimisch. Und es ist immer erstmal eine Irritation. Und oder halt auch immer so, wir haben ja nichts gegen Kurden, aber wir sind gegen, im Türkischen sagen wir dann Kürtjülük, wir sind gegen kurdischen, so, wenn Kurden zu sehr ihre Identität claimen gegenüber Türken, was aber eigentlich nur bedeutet, die überhaupt die Sichtbarmachung von Kurden ist, wird schon als zu viel, als eine Zumutung, als eine Provokation empfunden. Und das war eben auch für mich ein, also als Türkin ein krasser, ein Moment, ein beschämender Moment, als ich gemerkt habe, dass ich mir über die kurdische Identität meiner Freundin, die ich immer als Türkin gelesen habe, gar nicht bewusst war. Ich habe die immer so verzeichnet, ach, das sind einfach liberale Türken, so mäßig. Und es ist erst super spät gekommen, weil das in meiner Familie gab es keine Aufklärung, in den türkischen Medien gab es keine Aufklärung, in Deutschland ja auch nicht, an den Schulen oder so. Und erst mit der Auseinandersetzung, unterschiedlichsten Dynamiken in der türkischen Community bin ich erst so dahin gekommen. Aber in dem Kontext auch der Staatenlosigkeit und der Geopolitik ist es auch nochmal auf diesen gängigen Anti-Imperialismus-Diskurs zu gucken. Anti-Imperialismus für viele bedeutet immer auch automatisch so ein Anti-Amerikanismus. Und das ist ja etwas, das wird ja dann schwierig, wenn wir gucken, mit welchen Kräften ja auch die USA in geopolitischen Kämpfen zusammengearbeitet hat, unter anderem auch mit kurdischen Kräften.
Also konkret ja auch, wenn man jetzt die letzten drei Kriege, die im Irak passiert sind, die irgendwie thematisiert waren, also der zweite Golfkrieg, wo auch eben in Deutschland diese große antiimperialistische Solidarität gab, gab es den Giftgasangriff mit deutschem Giftgas von Saddam Hussein auf Kurdinnen. So, es gab den dritten Golfkrieg unter George W. Bush, wo eben auch die kurdische Autonomieregion sehr stark mit amerikanischen Kräften zusammengearbeitet hat, wo witzigerweise in Bushidos Stupid White Man Song am Anfang man so Nachrichtenschnipsel hört, kurdische Kämpfer mit Unterstützung der Amerikaner und Amerikaner so auf Echo ist und dann kommt Bushidos Kritik, dass die Welt von einem Stupid White Man beherrscht wird. Und dann eben auch im nächsten Zug eben beim Kampf gegen den IS, da war in dem Jungle World Artikel, glaube ich, von dir das, dann hast du so ein Generalsekretär der marxistisch-leninistischen Partei in Italien zitiert, der eben von einer imperialistischen heiligen Allianz gesprochen hat, die den antiimperialistischen Kampf des Islamischen Staats stoppen will, wo halt eben auch irgendwie kurdische Selbstverteidigung als Teil einer imperialistischen Allianz gesehen wird und eben auch als antiimperialistischen Kampf der Genozid an den Jesiden noch einfach einverbucht. Hat denn diese geopolitische Kooperation auch so Auswirkungen auf den Diskurs in Deutschland und eben auch auf die Art und Weise, wie die kurdischen Kämpfe sich irgendwie an so klassisch linksdeutschen Antiimperialismus anschließen lassen können?
Ja, dazu muss man sagen, dass halt die antiimperialistischen Diskurse im Westen, also so wie ihr es mal in einer Folge schon mal gesagt habt, es gibt keinen Deutschrap, sondern einfach nur deutschsprachigen Rap. Genauso gibt es keinen deutschen Antiimperialismus in dem Sinne, Antiimperialismus-Analyse, sondern einfach nur so ein Abkupfern von so den billigsten Antiimperialismus-Takes, die so in der westeuropäischen, nordamerikanischen Linken gibt. Und die sind durchfahren und unterwandert von allen möglichen Leuten, die gerade während dem Kalten Krieg gewissermaßen die antiimperialistische akademische Elite von Hegemonien des sagen wir mal, quote-unquote Orients gewesen sind. Also zum Beispiel Leute wie Edward Said, die dann so großartig gehandelt wurden in den allergrößten Ivy League-Kreisen als so ein bahnbrechender Denker, der aber halt offen 1991, 3 Jahre nach dem Giftgasanschlag von Saddam Hussein, verleugnet hat, dass Saddam Hussein diesen Giftgasanschlag begangen hat. Und das sind Sachen, die sind immer noch online, die sind immer noch verfügbar. Dass Leute schlicht und ergreifend auch verschiedene Länder und Kontexte im Mittleren Osten nicht als imperial sehen und nie als imperial verstanden haben. Dass man beispielsweise auch iranische Linke hat, denen zu großen Teil die Hände absolut gebunden waren nach der Islamischen Revolution, weil sie auf der einen Seite eine Massenbewegung losgetreten haben gegen den Schah, gegen die iranische Monarchie, aber selber keinen kritischen Begriff von ihnen selber hatten als ein imperiales Land und als ein nationalistisches Land und als ein Land, in dem eben sowohl unter der Monarchie als auch nach der, in Anführungszeichen, Revolution, die ersten Leute, die dran glauben mussten, Baha'i waren, KurdInnen waren, Balutschen waren und so weiter und so fort. Und das ist halt so ein ganz, ganz großes Problem beim Imperialismusbegriff. Ich muss nicht verleugnen, dass die USA eine imperiale Macht sind und dass sie auf verschiedenen Ebenen dazu qualifiziert sind, das zu sein. Aber der Begriff, den die Leute jetzt haben, der beinhaltet nicht Russland, der beinhaltet nicht China, der beinhaltet nicht die Türkei, der beinhaltet so viele Länder nicht, hat überhaupt gar keinen geschichtlich-materialistischen Bezug, Lieblingswort von einigen Menschen, ohne zu wissen, was Materialismus bedeutet. Und das ist halt eben das Problem. Und da kommt auch die Staatenlosigkeit wieder rein. Und warum diese Imperialismus- und Rassismusanalyse keinen Sinn macht, was den antikurdischen, anti-isidischen Diskriminierung, Rassismus und so weiter vereinigt mit dem Antisemitismus und auch zum Beispiel dem Antiziganismus, ist, dass es Diskriminierungsformen sind, die transnational sind. Das ist nichts, was einfach nur in Deutschland passiert, weil wir irgendwie hier in Deutschland so eine kleine Gruppe sind oder sonst irgendwas oder ein bisschen weird und funny sind. Wir sind nationalstaatlich nicht nur nicht einkategorisierbar, sondern diese Unterdrückung, diese Verfolgung, diese negativen Assoziationen sind transnational und sind auch durch transnationale imperiale Kontexte und Hegemonien gegeben. Und deswegen habe ich auch ein Problem zum Beispiel mit einem Begriff wie antimuslimischen Rassismus, der einfach so als ein globales Konzept gehandelt wird. Tut mir leid, du kannst als muslimische Person in Deutschland Rassismus und Diskriminierung erfahren, aber das ist kein globaler Diskriminierungs- und Rassismusbegriff. Du bist als Person, die muslimisch ist, in einem anderen Land, was mehrheitlich muslimisch ist, Teil einer hegemonialen Struktur und nicht nur das, Teil einer kolonialen Struktur. Leute sollten sich auch wirklich mal daran erinnern, der erste schwarze Sklavenaufstand ist im 7. Jahrhundert im Süden des Irak gewesen und zwar im Widerstand gegen die islamischen Kolonialisten, die eben dort damals diese Leute aus Ostafrika hergeschifft haben als Sklaven. Und das ist alles die geschichtliche Analyse und Realität, die diesem Imperialismusbegriff vollkommen fremd ist. Und nur mal so zum Thema kurdische Kämpfer, das finde ich halt wirklich das Witzigste und das ist auch wieder dieser doppelt unsichtbar Grind. Wir existieren nicht, wenn wir getötet werden. Wir existieren nicht, wenn wir in Massengräbern sind. Wir existieren nicht, wenn wir vergast werden. Das müssen wir Leuten erstmal beweisen, dass das überhaupt passiert ist. Man wird so wortwörtlich in den Genozid gegaslightet. Hahaha, no pun intended. Aber dann muss man da sitzen und sich was anhören lassen, wenn kurdische KämpferInnen irgendwie mit US-Kräften zusammenarbeiten gegen den IS oder sonst irgendwas. Ich sag mal so, wenn kurdische Existenz in Friedenszeiten, in Anführungszeichen, beziehungsweise in Zeiten, wo man keinen Widerstand leistet, keinen Mucks wert ist, dann kann man auch weiter leise bleiben, wenn sie eben ihre eigene Realpolitik verfolgen, um ihre Existenz weiter aufrechterhalten zu können.
Es wird auf jeden Fall deutlich, wie wichtig es ist, den spezifisch deutschen historischen Kontext der Migrationsgesellschaft in Deutschland, den Herkunftsländern, der Minderheiten hier in Deutschland in den Blickwinkel zu nehmen. Und genau, wie schätzt ihr da es eben ein, wenn rassismuskritische Konzepte zum Beispiel aus dem angloamerikanischen Raum hier in Deutschland übernommen werden? Genau, vielleicht mit so, auch wenn, ich habe so nämlich auch so ein bisschen das Gefühl, dass einfach unter dem Begriff POC einfach dann so alles zu so einer einheitlichen, von Rassismus betroffenen Suppe gemacht wird und dann diese ganzen Dinge eben unter den Teppich gekehrt werden.
Ja, Ich finde das sehr interessant, weil das, was das dann beschrieben hat gerade, sind ja vor allen Dingen auch Konzepte, die halt so sich berufen auf Cultural Studies. Und die Cultural Studies sind ja sehr darauf ausgelegt, die insbesondere in den 70er, 80ern und dann später von Stuart Hall auch in den 2000ern groß geworden sind, die sehr darauf ausgelegt sind, insbesondere das ist ein Spezifikum seit den 70ern, was auch ein gutes Spezifikum ist, die aber rein konstruktivistisch sind. Rein konstruktivistisch bedeutet, dass sie halt einfach darauf ausgelegt sind, alles zu erklären, wie Macht, Herrschaft und Gesellschaft im Rahmen von Diskursen und Macht konstruiert wurden. Und die lassen halt aber sehr stark diesen Sozialisationsprozess eines Individuums raus, der nur damit erklärt wird, dass sie rein konstruktivistisch ist. Zum Beispiel wurde Stuart Hall ganz groß mit dem Identitätsbegriff groß und den Cultural und den Kulturbegriff. Dabei vergessen aber viele, dass dieser Identitätsbegriff tatsächlich bei ihm keine feststehende Größe in seiner Erklärung haben, aber als Begriff feststeht. Und das ist halt schwierig, weil, wenn wir jetzt auf Migrationsgesellschaften rübergehen, Konzepte von Migrationsgesellschaften aus dem angloamerikanischen Raum nicht so übertragbar sind auf Deutschland, weil diese Konzepte insbesondere zur Zeit der Industrialisierung in Amerika, insbesondere in der Chicagoer School, das ist eine soziologische Schule, die sich mit der Migrationsgesellschaft in Amerika auseinandergesetzt hat, insbesondere in Chicago, weil die Industrialisierung und die Einwanderung sehr groß war in Chicago und die dort halt diese ganzen Interviews geführt haben. Und die Migrationsgesellschaft, die sich dort gezeigt hat, sind ja Europäer und Europäerinnen, die halt nicht diese Konflikte aus der Migrationsgesellschaft haben und nicht die historische Analyse wie eine Migrationsgesellschaft in Deutschland, die halt sich so vor allem durch seine Gastarbeiterinnenzeit sozusagen entwickelt hat. Und darum ist das nur sehr schwer, darüber zu stülpen. Und der Unterschied ist, dass dahin sich auch natürlich mit Identität auseinandergesetzt wurde, mit Sozialisationsstudien. Wir haben so aus der Chicagoer Stuhl Emil Durkheim und George Herbert Mead, die sich durch das Interaktionsmuster, wo auch aufgegriffen wird, dass durch Diskurse, wie bei Stuart Hall, sich das Individuum entwickelt. Aber insgesamt bei Durkheim, aber auch Georg Simmel, da zeigt sich ganz stark, dass der individuelle Moment eines Individuums noch als ein feststehendes Moment eines Subjektes da ist und dass dieses Subjekt nicht vollkommen konstruiert ist. Das ist sehr abstrakt, aber es ist ein wichtiges Element zu verstehen, warum der Identitätsbegriff in den Cultural Studies oder auch in der angloamerikanischen Raum oder in der kritischen Theorie ganz anders ist und sich somit nicht überstülpbar ist, weil der Identitätsbegriff in den angloamerikanischen, also in der kritischen Theorie oder aber auch die sich mit Sozialisationstheorien aus der Chicagoer School auseinandersetzen, dem Individuum noch einen freien Moment zulässt. Und dadurch, dass die aus den Cultural Studies diesen freien Moment nicht zugelassen wird und alles konstruiert ist und Machtverhältnisse durch Diskurse aufgebaut werden, versuchen ja diese Studies und auch Personen aus dem antirassistischen Raum immer wieder diese Diskurse zu dekonstruieren, aber basierend immer darauf sozusagen, dass deren Identität ja auch daraus sich entwickelt und daraus kommt auch dieser Moment, das ist meine Vermutung, immer in diesem ständigen Opfernarrativ. Wir sind die Kolonisierten, wir, auch dieser Antiimperialismus ist daraus so entstanden, dass so, dass sie halt in diesem ständigen Opfernarrativ stecken und sich gar nicht mit ihrer eigenen Hegemonie auseinandersetzen, wo sie sich ja drauf berufen. Stuart Hall beruft sich auf den Hegemoniebegriff von Gramsci, der sich ganz besonders mit dem individuellen Moment in der Hegemonie auseinandergesetzt hat. Und das wird alles rausgelassen. Also sie sind in einem dekonstruktiven Moment mit den Strukturen von den konstruktivistischen Theorien, aber gehen nicht in eine Selbstreflexion. Und das ist halt dieser Moment, glaube ich, wo beim Antiimperialismus halt sich nicht mit der eigenen Hegemonie auseinandergesetzt wird, also keine Selbstreflexion stattfindet.
Das ist so interessant, was du sagst, weil sich nämlich nicht mit der eigenen Hegemonie auseinandersetzen oder auch nicht die hegemonialen oder die diskursiven Momente außerhalb der eigenen Bubble sich auseinanderzusetzen, führt nämlich dazu, dass zum Beispiel von in quote-unquote Rassismus-Betroffene oder Kolonialisierte immer als so ein progressives Subjekt konstruiert werden, immer als das revolutionäre Objekt. Jeder, der irgendwie geknechtet wird vom Westen oder vom Weißen oder wie auch immer, ist irgendwie ein revolutionäres Subjekt. Was da aber total ausgeblendet wird, ist, dass zum Beispiel Subjekte in Deutschland sind sehr teilweise sehr konservativ. Und da kann die Linke oder die Grüne vergeblichst nach Wählerstimmen fischen. Und auch irgendwie, ich kenne das jetzt so von den Türkei türkischen Communities, da gibt es auch teilweise so ein bisschen diesen Glauben, dass eigentlich so, die haben Verständnis für die AfD. Ne? Die haben Sympathien für die AfD, weil die denken ja, wenn ich Deutscher wäre, dann würde ich auch die, also dann, die denken halt teilweise, die AfD gibt den Deutschen wieder ihre Ehre zurück oder wie auch immer. Und das kannst du alles gar nicht sehen und fassen, wenn du eben das, die Subjekte in diesen postmigrantischen Gesellschaften eben nur so von außen konstruiert, ohne eigenes Interesse, ohne eigene Entscheidungsmöglichkeiten fasst. Aber das musst du halt irgendwie fassen, glaube ich, wenn du diese große antirassistische Front dir imaginieren willst, die irgendwann die Stärke entwickelt gegen die rassistische, kolonialistische Mächte, kapitalistischen Mächte, ja.
Ich würde noch dazu sagen, das, was diese Umrandung von so dekonstruieren und konstruiert, ja, es ist ja auch gesellschaftlich konstruiert in der Sozialisation, in welchen sozialen Kreisen man sich bewegt. Und das ist auch nicht das, was man nicht verneinen müsste. Ich glaube, das ist wichtig. Aber die bewegen sich ja hin zum radikalen Konstruktivismus, der halt den individuellen Moment rauslässt. Und das ist dann der Moment, wo Individuen sagen, wieso, ich habe doch nichts gewusst von dem Genozid. Also wenn man sich dann sozusagen mit der eigenen Hegemonie nicht auseinandersetzen muss oder den eigenen Verantwortung in diesen genozidalen Prozessen halt. Und das ist nochmal wichtig, dass man nicht komplett auch die konstruktivistischen Momente verneint, weil die waren super wichtig, weil sie in den 70ern dazu geführt haben, dass man vom Essentialismus, also blutgewordene Ethnizität sozusagen, man ist mit der Nation blutsgebunden. Das ist wichtig. Das war ein wichtiger Marker und konstruktivistische Ansätze sind wichtig, aber sobald sie sich in einen radikalen Konstruktivismus entwickeln, wird es halt schwierig.
Und ich glaube, man setzt da auch so ein bisschen eine traurige historische Tradition fort, weil es gab ja eben bei der Sowjetunion 1923 die Entscheidung, quasi zu sagen, dass der türkische Nationalismus progressiv ist, weil er quasi ein antiimperialistischer Nationalismus ist, und dementsprechend hat man sich eben als Sowjetunion, als wirklich staatsgewordene Revolution, wie man sich damals verstanden hat, ist man den Kurden in den Rücken gefallen, den Armenierinnen, den Pontos-Griechen, aber auch den türkischen Linken, und hat eben quasi wirklich gesagt, so nee, qua Definition ist dieser türkische Nationalismus ein progressiver Nationalismus, und man hat sich eben gar nicht mehr angeguckt, was machen die türkischen Nationalisten gerade, was passiert da während dieser Staatswerdungsprozesse, welche brutale genozidale Gewalt wird da eben ausgeübt. Und das ist, glaube ich, so eine ganz krasse Kontinuität auch, dass das bis heute so ein bisschen sich fortsetzt in diesem, ja, ignorieren, was tatsächlich passiert, in so einem, nee, das ist progressiv, weil das sind die Unterdrückten.
Und das zieht sich ja auch weiter, weil wenn man sich anguckt, die Länder, die Kurdistan unterdrücken, sehen sich alle als antiimperiale Mächte. Das ist ja die größte Clownery an der ganzen Geschichte. So, also selbst ein rechter Schah hat sich immer wieder inszeniert als irgend so ein antiimperialistischer Held. Das hat dann auch eben danach, die Mullahs haben das genauso gemacht, Saddam Hussein hat das gemacht, die Assad und so weiter haben das gemacht, die Militärjuntas davor haben das gemacht, und jedes einzelne türkische Regime plus alle Militärjuntas, die Türkei schon regiert haben, haben das gemacht. Und nicht nur das, die gesamte mittelöstliche Linke hat das gemacht. Und deswegen ist das die Ironie, dass die kurdische Sache, obwohl sie eigentlich so oft so einen total linken Charakter und auch einfach dezidiert linken Charakter hatte, es gibt ja viele, viele verschiedene politische Bewegungen und politische Gruppen aus den vier Teilen Kurdistans, die halt eben zu einem großen Teil links sind. Und die haben sich ironischerweise entwickelt in einer Zeit, wo man eigentlich als bewaffnete linke Gruppe irgendwie auf so einen Sowjetsponsor hätte pokern können. Aber für die KurdInnen hat das halt einfach nie funktioniert. So, weil sie einfach ein Problem waren. Weil sie für so viele im Teil dieser sowjetischen Querfront ein Problem waren, dass sie irgendwie links waren, ohne bei internationale mitgemeint zu sein. Und das hat sich ja durchweg weitergeführt. Wenn wir uns angucken, die türkische Linke hat sich immer wieder hingestellt und irgendwie in Sachen Palästina irgendwelche Angriffe gemacht oder gesagt, das ist ihr dekolonialer Moment. Aber irgendwie, dass Kurdistan eine Kolonie ist und dass sie das anerkennen müssen, ist immer ein Streitpunkt gewesen, auf den die türkische Linke sich bis auf einen Ibrahim Kaypakaya nie richtig einigen konnte. So. Und das sind halt all das, diese Realitäten, die dafür sorgen, wie ich finde, dass auf der einen Seite eben die kurdische Sache nie beliebt gewesen ist in der Linken, dass es überhaupt diesen kurdischen Platz gibt, hat nur kann man nur dem schulden, dass halt eben Rojava neben der Revolution der Zapatistas die einzige post-sowjetische Revolution von einer linken Perspektive ist und dass sie halt eben Rojava unglaublich viele Leute von der Linken eine Heimat, eine politische Praxis geben konnte, auch wenn sie mit Rojava nicht einverstanden waren. Und auf der anderen Seite, dass eben die kurdische Community die aktivste migrantische linke Community ist. Punkt, aus, Ende. I'm gonna die on that hill. Das ist einfach die Realität so. Viele Demos würden einfach schlicht und ergreifend leer bleiben, wenn sie nicht jedes Mal, wenn es nicht jedes Mal irgendwelche Strukturen gäbe, die im kurdischen Verein andackeln und sagen, hey, bitte könnt ihr mal ein bisschen dafür Support machen oder könnt ihr einen kurdischen Block da hinbringen und dahin bringen. Und das ist halt eben das Ding, wo ich auch sagen würde, warum es ganz logisch ist, warum dann eben die kurdischen linken Bewegungen dann doch diesen Turn geschafft haben in Richtung basisdemokratischen Strukturen, pro-demokratischen und auch Räte-demokratischen Strukturen in den verschiedensten, auch NGO-basierten Strukturen in allen vier Teilen Kurdistans in ihrem Aktivismus. Denn sie sind mit diesem being nobody's leftist friend in the world, die einzigen gewesen, die dann eben das Ende des Realsozialismus überleben konnten. Weil der Realsozialismus didn't do shit for them. So they continued existing, so wie vorher. Und deswegen bin ich auch einfach froh, dass es diese Tradition gibt, weil es eine Tradition ist, die auch einfach kein Dogma als heilig ansieht und keine linke Theorie als heilig ansieht. Also ich meine, vor vorgehaltener Hand wird in einigen türkisch-linken Kreisen ja auch die kurdische Struktur so als atheoretisch und ahistorisch und nicht analytisch genug gesehen oder sonst irgendwas. That's bullcrap. So, ich kann mir auch irgendwie 500 Seiten von irgendeinem so toten weißen Mann dröhnen. So. Aber die kurdische Seite hatte nie das Privileg, sich irgendwie nur darauf auszuruhen und halt eben sektenartig sich hinter irgendwelchen Namen zu verstecken, sondern musste halt eben sich auch in der Praxis daran anpassen. Und ich finde, das ist auch nochmal im Kontext von Imperialismus, wer sind die Unterdrückten in dieser Geschichte und so weiter und so fort, ist dieser wunderbare Versuch von ganz, ganz vielen Leuten, die mit in diesem Boot sind, was die KurdInnen immer schon unterdrückt haben, sich da aus dieser Sache rauszuschleichen.
Ich glaube auch so ein Aspekt, der auch in dieser ganzen Thematik, was so Antiimperialismus, linke Dogmen auch so angeht, was mich dann auch immer so krass beschäftigt hat, ist so die Verweigerung von so einer ernsthaften Auseinandersetzung mit, wie Staat funktioniert. Also da gab es ja eben auch eben, wie du gerade meintest, die basisdemokratischen Versuche, wirklich die Versuche, irgendwie eine Form von Befreiungsbewegung zu machen, die eben nicht einfach nur auf den gleichen Staat baut, der dann eben den gleichen Sachzwängen ist und im Endeffekt wieder die gleiche Scheiße macht, nur irgendwie an anderen Punkten. Und ich glaube, da ist eben auch so ein Punkt, wo, glaube ich, auch ich so einen krassen Mehrwert in diesem HerausgeberInnenwerk auch sehe, ist eben, dass man wirklich, glaube ich, halt auch so merkt, wie gewaltvoll Staatsgründungsprozesse auch einfach sind. Eben auch, weil der türkische Staatsgründungsprozess verhältnismäßig relativ jung ist und eben von verschiedenen Seiten da auch beleuchtet wurde. Von der pontusgriechischen Seite, von der armenischen Seite, von der isidischen, von der kurdischen Seite. Und ich glaube, das ist auch wirklich so ein Punkt, wo man irgendwie so merkt, dieser türkische Staatsgründungsprozess war so brutal und so genozidal und das lässt halt auch irgendwie so eine Identität als Türkin oder Türke auch einfach nicht kalt. Das berührt das ja auch wenn du in irgendeiner Diaspora lebst.
Obwohl ich will kurz eine Sache hier so sagen. Ich bin absolut gegen den Begriff türkische Diaspora. Das ist auch so eine Romantisierung und Verklärung von eben türkischer Migration, das war eine Arbeitsmigration, wenn es eben ethnische Türken oder was auch, also Ethnie ist ja auch konstruiert, aber ich sag's mal so, also und viele
Türken. Being Turkish is a huge construct.
Ja, being Turkish is a lie we tell to ourselves. Und deshalb übrigens, auch ich, meine Schwester und ich haben deshalb den Begriff Türke mit Ö. Wir sind nicht die Einzigen, aber wir benutzen den, also wir sagen immer, wenn wir über uns reden, wir sind Türken, weil es soll diese awkward position irgendwie markieren, dass wir hier eben in Deutschland irgendwie auch schon auch Rassismus erfahren, irgendwie wie auch immer, aber halt nichtsdestotrotz eben irgendwie einer Kultur und Nationalität reingeboren wurden, die halt im Heimatland irgendwie meiner Großeltern eben Gewalt ausübt und immer noch auch tut. Und dieser Begriff Türke ist so bewusst, soll er sich awkward und irgendwie weird über die Lippen gehen. Und zum Beispiel verweigern wir uns auch komplett. Und ich rufe alle dazu auf. Im Englischen ist Türkei Turkey und nicht das andere. dieses, also so Türken, also so jeder, der irgendwie aus Respekt zu irgendeinem türkischen Gefühl Türkei heute benutzt, ist ein, hat sich irgendwie kaufen lassen.
Charlie.
Ja, ist ein Charlie. Also make Turkey a Turkey again. Und also genau, lasst euch da irgendwie nicht von so einem falschen, gekränkten türkischen Nationalstolz getarnt als irgendwie, oh, das ist rassistisch. Don't let yourself being held hostage by people, die euch nicht in ihrer Agenda mit drinne haben. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich glaube, das Wichtige dabei ist halt, dass der Diaspora-Begriff, und das ist das Element, tatsächlich nicht für Gemeinschaften gedacht ist, die halt freiwillig migriert sind. Und eine Arbeitsmigration ist eine freiwillige Migration, außer natürlich, man hat so, Freiwilligkeit ist auch schwierig, weil im Kapitalismus halt unter wirtschaftlichen Bedingungen zu leiden, ist nochmal schwierig, das will ich nochmal betonen tatsächlich. Aber der Diaspora-Begriff hat auch eine Historie und Menschen müssen sich einfach mit historischen Sachen, Kontexten auseinandersetzen. Der Diaspora-Begriff ist ursprünglich gemeint für die jüdische Gesellschaft, die halt in Ägypten in der Sklaverei gelebt hat und nicht in ihrem Gebiet leben konnten. Und damit verbunden sind solche Marker wie zum Beispiel Vertreibung, Unterdrückung, genozidale Prozesse. Und darum ist es halt so wichtig, dass ich nicht finde, dass man jegliche Gemeinschaft, die halt außerhalb ihres Herkunftslandes lebt, als Diaspora getitelt wird. Es gibt keine deutsche Diaspora, es gibt keine türkische Diaspora, es gibt keine keine Ahnung, portugiesische Diaspora. Also es sollte schon gemarkert sein, dass man auf jeden Fall das unterscheidet, dass Menschen, die halt aufgrund von realen Fluchterfahrungen, Unterdrückung und so Diaspora-Gesellschaften sind. Aber natürlich hat sich auch in der Soziologie dieser Begriff auch verselbstständigt und jetzt wird es halt überall benutzt. Das hängt ja auch mit der Verbürgerlichung von so Bauern und so zusammen seit den 70ern, 80ern und dem Wirtschaftsausschwung in Deutschland. Ist es halt möglich, dass viele Menschen konnten dann studieren gehen, aber das ist ein anderer Take. Aber dadurch halt sind solche Begriffe auch in die breite Gesellschaft gekommen. Früher kannten niemand solche akademischen Begriffe. Das ist auch nochmal historisch was anderes.
Ich würde aber auch nicht verleugnen, dass er auch bewusst von gewissen türkischen antirassistischen Aktivistinnen benutzt wird, um irgendwie so eine türkische Hegemonie eben auch zu verleugnen, sich nicht damit auseinanderzusetzen und eben diesen Antira-Einheitsbrei herzustellen.
Never forget the Bürgerkrieg, wenn a guy called Nusret und sein komischer Salz auf Steak irgendwie so einen Krieg ausgelöst hat, in dem alle sich auf einmal auf das Fleisch gestürzt haben. Es war ein schwerer Moment. Wir trauern um die Opfer, um alle Leleks, die bei ihren All-Inclusive-Urlauben dann doch in einen Abend sich gedacht haben, heute gebe ich mir nicht das Buffet, ich gebe zu Nusret und lass mir dieses Zeug geben. Ein Opfer sein bedeutet nicht ein Opfer sein. Aber es gibt auch Menschen, die keine Opfer sind, aber sich wie Opfer benehmen.
Und da haben, glaube ich, Deutsche auch aus historischer Erfahrung besonders guten Herz für Leute, die sich wie Opfer benehmen, aber keine Opfer sind.
Es ist einfach, there's something in the water.
Türken und Deutsche. Ja. Einfach a fucking love story.
Ja, aber auch Iraner, ja. Also so Türken, Deutsche, Iraner ist so...
Ja, love story. Lieben es. Sie lieben ihre Intermarriage. Sie denken, dass ihre Intermarriages und ihre komischen Relationships irgendwie so ein krasser Grind sind. Aber es ist so, ihr seid einfach Spießer, die einfach ein bisschen zu sehr Teigprodukte lieben und just get over it. Like, leave everyone alone.
Yes. On that note, türkisch-deutsche interracial couples, ein sehr bekanntes davon ist die DITIB. Als der bevorzugte Kooperationspartner deutscher Behörden und Verwaltungen in Fragen Migrationsgesellschaft, Religionsunterricht, Antirassismus. Wie sind wir dorthin gekommen? Oder ich weiß nicht, wie weit wir da drauf eingehen müssen. Ich glaube, vielen ist mittlerweile bekannt, dass die DITIB, ist der Ableger der türkischen Religionsbehörde hier in Deutschland, ein Verband, der über 900 Moscheen in Deutschland betreibt, Also genau.
Und 36% der Moscheen in Deutschland, glaube ich, ungefähr. Sowas ja. Um den Dreh rum.
Der in jede dieser Moscheen kommt ein aus der Türkei ausgebildeter und entsendeter Imam. Und da ist ja auch schon noch die Frage, wie können wir das zum Beispiel, in dem Kontext kommt dann natürlich immer auch die Frage, zum Beispiel des quote-unquote eben antimuslimischen Rassismus, wie können wir das als auch Linke thematisieren, kritisieren, dagegen vorgehen, ohne eben, und wie gehen wir mit und wie geht man dann gleichzeitig mit diesem Vorwurf um, der dann halt leider auch immer kommt?
Ja, also ich glaube, wenn man einfach versteht, dass Deutschland nie geplant hat, eine Einwanderungsgesellschaft zu sein und das bis zum geht nicht mehr einfach weiter versucht hat zu verleugnen, dann versteht man auch, wie es zu dieser jetzigen Politik gekommen ist. Und die Verleugnung, dass GastarbeiterInnen in Deutschland bleiben würden, die Verleugnung, dass man ein Einwanderungsland ist und so weiter und so fort, hat das Thema Migration einfach nur zu einer Managementfrage gemacht. Und in Deutschland geht es einfach seit jeher nur darum, irgendwie MigrantInnen in so einer Mehrheitslogik zu managen. Und da von Anfang an klar gewesen ist, dass es halt weiterhin dabei bleiben wird, dass nicht nur türkeistämmige Menschen die Mehrheit sind, sondern auch die Türkei als politischer Partner einfach weiter super, super wichtig sein wird, wirtschaftlich, sicherheitspolitisch und so weiter und so fort, dass halt einfach das Management dieser Gruppe als eine hegemoniale Gruppe, also auch eine Gruppe, die andere Menschen anziehen kann. Ja, wir müssen ja sehen, die Türkei ist eine Macht mit super viel Softpower. Einfach nur türkische Möbel zu kaufen und sich diesen Türkei-Kitsch zu geben, ihre schrecklichen Serien zu gucken, ihre grausame Musik zu hören und diesen ganzen Unsinn mitzumachen und dieses gottverdammte Steak zu essen, seinen Urlaub dort zu machen, diese Klamotten zu tragen, ein bisschen zu enge Röhrenjeans und einfach ein bisschen zu tief im Grind sein, türkischen Kuschelrock zu hören, so einfach dieses Ding mitmachen. Das ist etwas, was schon dafür gemacht ist, Leute aus einem mittelöstlichen Bezug doch noch da mit reinzukriegen. Also das ist ja etwas, was andere Leute auch ansprechen soll. Das macht ja die Türkei auch in der Region und das machen sie ja auch in Deutschland. Also gerade durch dieses Thema antimuslimischer Rassismus wird das real existierende Rassismusproblem zu einem religiösen Kulturkonflikt gemacht, wo eben muslimische Personen, die von Rassismus betroffen sind, auch irgendwo politisch abgeholt werden sollen. Das hat schon seine Gründe, warum das sehr viele türkische Organisationen sind, türkeistämmige Organisationen und Stimmen sind, die halt dieses Thema auf diese Art und Weise nicht nur einvernehmen, sondern auch den Ton angeben, was dieses Konstrukt eigentlich bedeuten soll und wie man das misst und wie man das auch statistisch festhält. Und deswegen, das ist von Deutschland auch gemocht und gewollt. Das ist auch etwas, was Deutschland gezielt verfolgt hat, ab dem Moment, wo halt eben auch vor allem das Geburtsrecht sich durchgesetzt hat in Deutschland, wo man eben davon ausgehen konnte, dass eben diese Menschen WählerInnen sind, die auch in einem deutschen Kontext relevant sind. Und so hat sich eben das zusammengetan. Und wenn man halt eben migrantische Personen, aber auch die internationale Politik als etwas versteht, was sich dann schon anhand einiger Kategorien als links oder rechts einkategorisieren lässt, dann wird man auch keine Probleme haben, als eine linke Person darüber zu reden und das anzusprechen und eben sein Linksein als etwas Universelles anzusehen, was halt eben nicht nur mit diesem Appeasement zu tun hat.
Und halt auch einfach anzuerkennen, dass DİTİB halt wie alle türkischen, vom türkischen Staat unterstützten Organisationen jeglichen Genozid der Türkei nach wie vor leugnet und allein deswegen, glaube ich, kein Bündnispartner sein kann für irgendwelche Sachen, die nicht irgendwie eine Fortführung kolonialer und genozidaler Ideologie sein wollen.
Ja, und man muss auch verstehen, einfach so, sorry, aber Religion ist nicht gleich Religion und Religionshaus ist nicht gleich Religionshaus. So, man kann doch anerkennen, dass erstens die meisten großen Religionen dieser Welt irgendwo sich auch als ein politisches System gesehen haben. Ich meine, der Islam hat eine Gesetzgebung nicht for fun, just for fun irgendwie. Und dass eben religiöse Häuser erstmal auch als politisches Instrument anerkannt werden können, ist einfach super wichtig, dass man das erstmal sehen kann. Weil das Problem ist auch in Deutschland, dadurch, dass Deutschland auch nie so eine dezidierte Diskussion zum Thema Gewalten, Religionstrennung vom Staat und so weiter hatte, kann man sich mit allen möglichen religiösen Themen da durchmogeln. Und wenn wir irgendwie alle möglichen Faschovereine haben, die sich als Moschee oder als sonstige religiöse Praxis Praxisstätten irgendwie registrieren lassen und das einfach so geht und keiner das in Frage stellen kann und das einfach als rassistisch bezeichnet wird, das in Frage zu stellen, dann sind wir echt auf richtig dünnem Eis. Und wenn dann, wie gesagt, die auch offen faschistische Inhalte predigen, wenn offen einfach aus der Türkei bestimmt wird, was gepredigt wird, was gesagt wird, was nicht gesagt wird, wenn ein transnationaler politischer Raum aufgebaut wird, der nachweislich rechts der Mitte ist, dann muss man das einfach ansprechen dürfen. Wenn Leute und vor allem linke Personen die Wucht und die Belastung des Linksseins nicht mehr aushalten können, wenn sie es nicht mehr aushalten können, dass es einfach nicht gemütlich ist, links zu sein, dass du dir nicht immer Freunde machst, dass du nicht immer in so einem riesen Taumel von Mehrheiten bist, die dich irgendwie magisch tragen, dann solltest du es vielleicht sein lassen, dann geh töpfern oder so, kümmere dich um was anderes, mach einfach was anderes, aber versau nicht das Konzept links sein, dadurch, dass du irgendwie für so richtig billige und einfach wertlose Koalitionen wirklich actual Linke in anderen Ländern und hier auch in Deutschland mit Migrationshintergrund under the bus wirfst.
Genau, dem würde ich einfach hinzufügen, das ist das, was ich noch wichtig fand, dass ja gerade mit dem Linkssein, mit dem Faulsein, sich mit Links auseinanderzusetzen und was das bedeutet, tatsächlich sich mit linken Theorien auseinanderzusetzen und auch mit linken Kämpfen, das ist auch ein super strategisches Element, ja, dieser DITIB-Moscheen waren in der Entsendung der Imame und auch der Aufnahme des Konzeptes des antimuslimischen Rassismus, dass dieses Opfernarrativ weitergetragen wurde, so als Türken und Türkinnen hier auch von Rassismus betroffen sein, was sie real sind, auch sind, ne? Das muss man nochmal festhalten, aber gleichzeitig dieses Narrativ auch strategisch umgesetzt wird, dass das Konzept ja auch war, in die Institutionen reinzugehen, auch in Deutschland, um sozusagen
in die Parteien
reinzugehen, in die Parteien, in die Bildungsstätten, in Apparate des Staates überzugehen, also auch in Behörden, um sozusagen dieses Narrativ diesem ständigen Opfernarrativ im antimuslimischen Rassismus und auch der Einheit gegenüber dem Deutschen und der Homogenisierung, dass das ja auch ein strategischer Moment war und sich in einem antirassistischen Diskurs auch aufgrund dessen, dass halt die materialistische Analyse, worüber wir vorhin gesprochen haben, rausgelassen wird, sich ja auch sowas wie Diversity durchsetzen konnte und alles Mögliche.
Was ihr beide sagt, das bringt es eben auf den Punkt, der deutsche Staat hat eben lange Zeit war es ihm recht, dass sich um die quote-unquote Ausländer halt eben andere Institutionen gekümmert haben. Es ist halt ab dann ein Problem gewesen, wo sich Erdogan halt als Autokrat irgendwie kristallisiert hat, auch für den letzten Idioten, nenne ich es mal. Der war es ja, also war die Türkei ja eh schon immer. Aber genau, und es dann eben Stimmen gab, sich davon zu distanzieren. Und seitdem wird es problematisiert. Und ich finde es halt total wichtig, als auch Deutsche Linke, die das halt irgendwie thematisieren wollen, ihr nehmt den Leuten nichts weg, wenn ihr das kritisiert. Like, man kann diese Institutionen nicht irgendwie bereinigen oder irgendwie reformieren, die gehören halt abgeschafft. Und ich finde es total, da irgendwie total wichtig, dass, also als Linke dieses Selbstverständnis zu haben, irgendwie das von Rassismus Betroffene, wenn die ihre Herkunftskulturen, ihre Herkunftsnation und so weiter kritisch, öffentlich kritisch thematisieren, das sind keine Tokens, das sind keine Verräter. Ja klar, man läuft eben Gefahr, dass das instrumentalisiert wird für Rassismus, aber das darf uns nicht ab.
Sie dürfen einfach keine Angst haben, Antifaschisten zu sein, weil sie sind Antifaschisten und keine Verräter.
Genau. Und türkischstämmige türkische Menschen, wie auch immer Türken, müssen ein eigenes Interesse daran entwickeln, nicht mehr Spielball dieser türkischen Außenpolitik hier in Deutschland zu sein. Weil man würde ja denken, diese ganzen türkischen Faschos oder auch AKP-Fanatiker hier in Deutschland, die zu jedem Erdogan-Besuch auffahren, die halt hier bei jeder Wahl mitmachen, man müsste ja sich so vorstellen, oh, die müssen ja die reale Türkei irgendwie lieben und halt nur da, aber das stimmt ja auch nicht. Also es gibt auch einen riesigen Clinch zwischen Deutsch-Türken und den Türken in der Türkei. Deutsch-Türken, vor allem die, die AKP-nah sind, verneinen die Inflation in der Türkei und so weiter und so fort. Die Türken in der Türkei hassen eh die Türken hier in Deutschland, weil die ja in den Wahlen, also die Wahlen halt so maßgeblich beeinflussen und so weiter. Also jemand, es muss eben dieses eigene Interesse entwickelt werden, sich davon zu emanzipieren. Und das können wir als Linke nur unterstützen. Und deshalb müssen wir eben Institutionen wie die DITIB konsequent kritisieren und in Frage stellen und deren Legitimation für irgendwelche Minderheiten hier in Deutschland zu sprechen, sowieso. Also das ist so mein letzter Take dazu.
Um da vielleicht auch meiner Rolle als Marx-Bro in dieser Runde gerecht zu werden. Es gibt ja quasi von Karl Marx in dem vielen Texten so diese Idee, dass sich die Deutschen irgendwann zu Menschen emanzipieren. Und ich glaube, das ist so ein richtiger Grundsatz, dass dieses Mensch ist Mensch funktioniert gerade nicht in angesichts der Situation, die ist. Nevertheless, es ist die Aufgabe eines jeden Menschen, irgendwie dieses Ziel voranzutreiben, auch nur weil es nicht existiert. Gerade ist das natürlich ein Ziel. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied. So eine Utopie von irgendwie einer einheitlichen Gattung Mensch zu haben, ist was ganz anderes, als zu sagen, Mensch ist Mensch und zu verleugnen, dass es gerade Unterschiede gibt, in der Migrationsgesellschaft beispielsweise.
Und jetzt haben wir ja schon irgendwie über Linke gesprochen und dieser Podcast richtet sich ja an diese, Gruppe von Menschen, was auch immer, Shoutout an alle Linken. Podcast.
Außer.
Abspann.
Wir haben das jetzt alles gehört und wahrscheinlich diffamieren uns jetzt einige in diesem Podcast irgendwie als antitürkisch oder türkenfeindlich.
Türkophob.
Aber auch mal auch so, nachdem man diese eure, die Publikation, in der ihr eben auch die Texte zu beigetragen habt, wenn man die liest, was nehmen wir damit raus? Welche Strategien, welche Praxis können wir da so mit rausnehmen? Ich glaube, das ist so eine Frage, die interessiert bestimmt alle HörerInnen jetzt so zum Abschluss.
To end on a positive note, um ein bisschen Hoffnung wieder reinzubringen.
Hoffnung.
Ja, ich weiß nicht, ob es Hoffnung ist, weil das ist auch immer sehr viel mit Arbeit verbunden. Arbeit verbunden in dem Sinne von, was ich ja schon besprochen gesagt habe, ich glaube, Leute sollten weniger Schiss haben. So, ich glaube, alle müssen irgendwie die so in Diversity oder Antirassismus oder halt sich mit der eigenen Hegemonie nicht auseinandergesetzt haben, wirklich in so einen Konflikt mit sich selbst gehen. Yo, bin ich Antifaschist oder will ich einfach nur so der Bürgermeister meiner kleinen niedersächsischen Stadt werden? So, also damit ich einfach akzeptiert werde.
Ferda, wann BürgermeisterInnen-Kandidatin?
Never. Was meinst du, wie oft schon?
Zelle.
Was meinst du, wie oft schon Leute gesagt haben, ich soll in die Politik gehen? So, und ich denke jedes Mal, never ever.
Bitte.
Never, because I like myself.
Oh, ich brauche jüdischen linken Wahlkampf in Niedersachsen. I need it so bad.
Ja, und das
it
ist
will halt, say was.
Und das ist halt ein schmerzlicher Prozess. So, okay, oh shit, war ich doch so ein Mensch, der einfach so im Kapitalverhältnis einfach so auch Macht haben wollte? Oder will ich tatsächlich Antifaschist sein? Und das ist, glaube ich, ein Prozess mit sich selber. Und ich glaube, viele werden Identitätskrise kriegen. Aber hey, geht durch die Identitätskrise, danach geht's euch besser. Und eure Freundschaften werden gestärkter, weil hey, ihr traut euch gegenseitig zu kritisieren. Und diese und dann irgendwie und auch sich gegenseitig zu helfen, statt ständig sich immer einsam zu fühlen. Und immer mit der eigenen Hegemonie auseinandersetzen. Das ist auch ein selbstkritischer Prozess, weil auch ich habe Hegemoniestrukturen, auch wenn ich sie mir selbst erarbeitet habe, indem ich mir das ganze Wissen angeeignet habe. Aber das ist, glaube ich, nochmal wichtig. Prozesse anerkennen, die ihr für sich selbst claimen, wie zum Beispiel Intersektionalität auch für Intersektionalität nicht nur predigen, sondern leben, wenn wir schon mit dem Konzept arbeiten. Und genau, ich gebe das Wort rüber an das dann.
Ja, total. Und ich glaube, irgendwie auch so als Gruppe von Menschen, wie wir so sind, wie wir uns zusammengefunden haben und wir sind ja real existierende Menschen, das ist keine Simulation. Wir in all dem, wie wir uns auch halten und trösten und zusammen sind und auch dieses Wissen entwickeln, was wir hier teilen in diesem
Herausgeberwerk und so weiter, glaube ich, stellt man sich immer wieder auch so total grundsätzlich die Frage der menschlichen Existenz in all der Schwierigkeit, die die Existenz mit sich bringt. Ja, also was bedeutet es eigentlich, Widerstand zu leisten? Und in der kurdischen Bewegung gibt es ja das Motto Bahrodan Jiane, also Widerstand ist Leben. Und ich finde, das ist so etwas, das daran muss man sich manchmal so ein bisschen erinnern, im Sinne von, was bedeutet antifaschistischer Widerstand? Und in all der Angst, die manchmal diese Arbeit macht und die Bedrohung, die man bekommt, muss man sich daran erinnern, dass das eigentlich alles ist, was einen als Menschen ausmacht. Weil eines Tages gibt es niemanden von uns mehr und vielleicht gibt es noch ein paar Jahre danach unsere Erinnerung, aber es gibt naja nichts mehr. Aber alles, was uns so ein bisschen menschlich macht und auch die Mehrdimensionalität von Menschlichkeit gibt, nämlich dass wir auch an Menschen denken, die wir nicht kennen, die wir nie gesehen haben, die vielleicht nach uns kommen oder die auch vor uns gewesen sind, dass wir uns als so ein ganzes gemeinsames einer Existenz ansehen, bringt es auch mit sich, dass diese Sachen inhärent unglaublich viel Sinn machen. Und mich hat das sehr berührt. Ich bin vor ein paar Wochen in der Ausstellung gewesen über Misak Manouchian. Er und seine Frau Meline Manouchian waren armenische Genozidüberlebende, die nach Frankreich geflohen sind. Frankreich hat ihnen auch keine Staatsbürgerschaft oder sonst irgendwas gegeben. Aber sie waren in einer Untergrundorganisation, die Widerstand geleistet hat gegen die Nazis, zusammen mit anderen AusländerInnen. Also vor allem jüdische Menschen, polnische Menschen, italienische Personen, Spanisch und so weiter und so fort. Und sie wurden besonders verpönt dafür. Ja, sie wurden besonders verpönt von den französischen Kollaborateuren und von den Nazis, dass sie eben diese Ausländer sind, die alles durcheinander bringen und der stirring shit up mäßig und keine Ahnung was. Und schließlich wurden sie gefangen und Manouchian wurde mit seinen Mitstreitern zu Tode verurteilt. Und in seinem Abschiedsbrief an seine Frau Meline hat er geschrieben, ich freue mich schon für die nach mir kommenden auf die freie Welt, die sie genießen werden. Und das ist alles, was du an Liebe an diese Welt geben kannst. Und ich glaube wirklich, links zu sein, ist einfach Dinge zu lieben, die du nicht erleben wirst und die du vielleicht einfach nicht siehst. Und links sein bedeutet einfach real sein und Dinge auch real zu sich nehmen. Und vielleicht, ich glaube, für eine Gesellschaft, vor allem eine Linke, die mittlerweile, I'm gonna be straight edge here, aber sowas von so verrückt ist nach irgendwelchen Delirien, ob das in Form von Massendemos ist mit irgendwelchen Weirdos, Kulturkitsch, Drogen, keine Ahnung was, ist es sehr schwierig, die mal wieder zurückzubringen zum Empfinden von Realität und Schmerzen und Dinge wortwörtlich nüchtern zu sich zu nehmen. Und dazu gehören auch Widersprüche, Schmerzen, Schwierigkeiten. Und dafür steht es. Und wir würden uns wünschen, dass es solche Ansätze halt auch von anderen Communities gibt, dass Dinge neu gedacht werden und dass wir eben unser Dasein als Menschen auch wirklich als sowas empfinden, was einfach besonders schön ist, weil es nicht gemütlich ist.
Danke für eure abschließenden Worte. Ich bin sehr touched, sehr moved, danke. Ich nehme mir kurz, das ist ein bisschen rude, dass ich jetzt vielleicht auch nochmal was sage, aber ich glaube, ich will mich auch jetzt dadurch durch dieses Thema nochmal an so türkische Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts richten. Einfach, es ist einfach auch Zeit, unsere Familien, unsere Communities anders zu betrachten, nicht nur durch die Brille, dass man irgendwie in Deutschland durch Rassismus betroffen ist, so ja, Solingen war real, ja, Mölln ist passiert, der NSU ist passiert und nichtsdestotrotz kommen bei keinen anderen EM- und Länderspielen Leuten ums Leben als bei denen von den Türken hier in Deutschland. Nichtsdestotrotz gibt es irgendwie nicht so starke organisierte migrantische Schlägertrupps wie die von irgendwie Türken. Irgendwie statt irgendwie sich mit den Unterdrückten am anderen Ende der Welt zu befassen, befassen wir uns doch irgendwie mit den Minderheiten, deren Selbstbezeichnungen in unserer Muttersprache Beleidigungen waren gegen diese Leute, deren Religionen ein Witz waren in unserer Muttersprache, in unseren Kulturen. Fangen wir doch da einfach an, weil wir uns nur so auch selbst irgendwie befreien können von diesen Konstrukten, in die wir halt irgendwie, das ist der einzige Weg in die Freiheit. Und ja, das ist so das, was ich irgendwie so sagen würde. Ey, danke, dass ihr gekommen seid und über dieses nicht so leichte Thema gesprochen habt bei Don't Read Theory. Ist auch für uns das erste Mal, dass wir so ernst sind.
Und nochmal an die HörerInnen. Wir verlinken es in den Shownotes, das Herausgeberwerk, Ideengeberin, Dastan Yasin war hier, Ferda Berse war auch hier, die einen Text beigesteuert hat. Das Werk heißt Doppelt unsichtbar, innermigrantischer Rassismus in Deutschland, die organisierte türkische Rechte, ist von Kurt Akkad in Kooperation mit der Amadeo Antonio Stiftung rausgegeben.
Ihr findet es online als PDF, aber ihr könnt es auch die physischen Kopien bestellen. Zu euch nach Hause, per Post.
Bye.
Bye.
Bye.
Bye, Bitches.